Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable.
Heute bei Echtgeld TV der Blick ins Depot und vor allen Dingen dann auch der Rückblick auf den Juli 2025. Was ist alles passiert? Grundsätzlich ein ziemlich erfolgreicher Monat, aber natürlich gibt es ein paar Aufsteiger, ein paar Absteiger. Ein Aufsteiger ist die Gesamtvermögenssituation bei Scalable, die ist auf 335.000 Euro angestiegen. Und darüber hinaus gibt es natürlich auch im Depot ein paar Veränderungen, weil es einige Unternehmen gibt, die besonders stark zugelegt haben. Und es gibt ein paar Unternehmen, die besonders stark abgebaut haben. Und das sage ich am 29.07. um 18.47 Uhr. Am Ende des Tages, als der Depotwert Novo Nordisk etwas bekannt gegeben hat, was an der Börse nicht so gut ankam. Und alles weitere dazu und natürlich zum Depot selber gibt's nach dem Disclaimer vom Scalable Chief Economist Christian Röhl.
Ein kurzer Risikohinweis. Bitte beachtet, dass wir keine Anlageberatung erbringen und auch keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren geben. Wir unterhalten uns über Geldanlage und mögliche Investments und ihr macht daraus bitte, was ihr für richtig haltet. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, ist allein euer Risiko und wir übernehmen für die Inhalte und die Unterlagen in der Sendung und auf der Website keinerlei Haftung. Zum Nachlesen gibt's diesen Disclaimer auf www.echtgeld.tv/disclaimer.
Also zunächst fange ich an, wie üblich, mit der Aufsicht auf den aktuellen Depotwert oder die Depotwerte, muss man ja im Moment sagen, denn die Umstellung bei Scalable rückt näher. Ihr könnt als Videozuschauer schon sehen, dass es die Ankündigung gibt für die Umstellung in Q4 und die Umstellung in Q4 beginnt schon in Q3, denn ab August ist Sparpläne erstellen und ausführen nur noch im neuen Scalable Depot möglich. Das ist bei mir dieses Depot, in dem 15.000 Euro seit etwas längerer Zeit A verzinst werden, B darauf warten, in Private Equity investiert zu werden und C seit heute, seit einem kleinen Fehlgriff von mir, eben auch ein erstes Investment haben, weil ich heute unter anderem in den Scalable MSCI All Country World investiert habe, was ich in diesem Depot eigentlich gar nicht wollte. Und da merkt man dann auch, dass man, wenn man dann schnell mal eine Order ausführt, manchmal auch daneben klicken kann. Denn ihr bekommt, und ihr werdet es heute in der Sendung auch nochmal sehen, ja immer die Auswahl noch angezeigt. Wollt ihr bei Scalable handeln? Wollt ihr bei Bader handeln? Und so aus purem Reflex habe ich vorhin eben Scalable angeklickt. Und da liegt jetzt also der ETF, den Scalable vor nahezu einem Jahr herausgebracht hat. Und der soll da grundsätzlich auch liegen, aber eigentlich sollte er nicht in diesem Depot liegen, sondern aus dem anderen mit übertragen werden. Ansonsten hier schon zu sehen, die 2%, hier der noch zu aktivierende Credit-Bereich, den ich noch nicht aktiviert habe, auf den ich aber deswegen mal hinweisen will, weil hier eins stattfindet, was von den Konditionen her schon sehr outstanding ist. Auf einen Wertpapierkredit von bis zu 100.000 Euro bei Nutzung nur 3,24% Zinsen zahlen zu müssen, ist von dem, was ich kenne, sehr, sehr günstig. Also um genau zu sein, mir ist im Moment eigentlich nichts Günstigeres bekannt als diese Kondition. Aber das werde ich dann hier, sobald es eben geht, einrichten, weil es eine sehr preiswerte Möglichkeit ist, sich bei irgendwo stattfindendem Liquiditätsbedarf, das muss ja gar nicht für Wertpapiere sein, entsprechend günstig zu refinanzieren. Also vielleicht diesen Hinweis hier mal zum Start. Und wenn ich dann wieder zurück bin auf der Broker-Übersicht, dann ist eben das eine Depot, das bei Scalable im Moment ist, mit 15.000 ausgestattet. Und das Broker-Depot, was bei der Bader Bank im Moment noch geführt wird, da liegen im Moment eben knapp 20.000 Euro drin. Und jetzt haben wir ja die Möglichkeit, hier relativ schnell anzuklicken, was eigentlich seit heute passiert ist. Und man kann schon so ein bisschen sehen, heute ging es in der Tat ganz schön nach oben und unten. Das kann man bei der Insights-Funktion dann immer ganz schön nachvollziehen, wenn man hier beispielsweise sieht, dass der Depot Hochpunkt heute bei 321.500 war Und der Tiefstwert quasi kurz vor Beginn der Sendung war bei 319.400, also eine Bandbreite von 2.000 Euro, weswegen es eben immer dann gut ist, beispielsweise ab Beträgen so von jenseits 100.000 sich eher prozentuale Gedanken darüber zu machen und nicht so sehr und nicht so unbedingt in Geldeinheiten zu sprechen. Eine Sache, die dann auch wichtig ist, wenn wir hier im Monatsrückblick sind, und deswegen habe ich den Scalable MSCI All Country World auch in diesem Depot dann eben dazu gekauft, ist, dass wir hier eine relativ einfache Möglichkeit zu haben, auch mal zu gucken, wie sieht's jetzt eigentlich im Vergleich aus. Also wenn ich hier beispielsweise den Regler auf einen Monat stelle, dann sehe ich, dass das Depot um 12.810 Euro in den letzten 4 Wochen in dem letzten Monat zugelegt hat und jetzt bei 319.700 Euro steht. Und wenn ich hier mal schnell die Umrechnung mache, also 319.700 Euro minus 12.800 Euro nehme, dann komme ich auf den Ausgangsbetrag von vor einem Monat, also ungefähr 306.900 Euro. Und wenn ich jetzt die 12.800 durch diese 306.900 dividiere, dann komme ich auf 4,12% als Wert, die hier eine Zunahme war. Dieser MSCI All Country World ETF, der sehr preiswert ist und eben im Moment gar kein Geld kostet, hat 4% zugelegt. Von daher schon mal eine Mikro-Outperformance. Was ich aber deswegen ganz schön auch finde, weil, und das könnt ihr in der Insights-Funktion dann sehr gut nachvollziehen, hier im Rahmen von den getätigten Aktieninvestments es ja so aussieht, dass die Region etwas anders allokiert ist als der MSCI All Country, denn die USA sind hier nur mit 33,5% gewichtet, während im MSCI All Country World die Zusammensetzung so aussieht, dass die USA hier 63% einnehmen. Also von daher, trotz der relativ deutlichen Abweichung im Depot, ne, im Grunde genommen vergleichbare Wertentwicklung. Und das wird jetzt ab sofort dann bei den Monatsrückblicken immer mal so ein Punkt sein, wo man diese Sachen mal nebeneinander hält. Und dass der Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF hier immer noch zu sehen ist, hängt vor allen Dingen damit zusammen, dass es ein Reminder an mich ist, den Matthias Schmidt wieder anzurufen, denn mit dem will ich zum einen noch zu diesem ETF eine Sendung machen und dann müssen wir auch noch mal zu einem gehebelten Nasdaq ETF den Holger Czepitz zusammen einladen und dieses Investment auch noch mal mit ihm besprechen. Ich hoffe, das kriege ich im August hin und das soll es an Einführungen zu den Depots dann erstmal auch gewesen sein, was die Gesamtwerte anbelangt. Ansonsten, das Q4 hatte ich schon angesprochen, aber das Q4 beginnt für Scalable quasi im August. Da geht's mit den Sparplänen los. Das ist schon mal angekündigt worden und es geht um das neue Scalable im 4. Quartal. All die Informationen könnt ihr als Videozuschauer jetzt entweder auf eurem Bildschirm nachlesen oder ihr lest sie einfach in eurer App oder in der Desktop-Version nach, damit ihr etwas zum Ablauf mitbekommt. Wie der Ablauf aussieht, was ihr zu erwarten habt, welche FAQs mit dabei sind und wir werden den Prozess hier natürlich auch miterleben. Und ich habe ja schon gesagt, ich werde ihn genauso wie ihr ihn erleben werdet mitmachen. Immer auch mit der Thematik, klappt alles? Was passiert, wenn was nicht klappt? Das machen wir hier alle gemeinsam und zusammen. Aber die Sachen, die sich jetzt schon andeuten, die extrem gute Verzinsung auf der Habenseite, die extrem niedrigen Sollzinsen und, was ich selber schon ausprobiert habe, die wirklich sehr hohe Geschwindigkeit beim Thema Gutschrift auf dem eigenen Konto, das sind auf jeden Fall Verbesserungen, die spürbar sind und die das Ganze, ja, ein im Grunde genommen in freudiger Erwartung auf diese Umstellung zurücklassen und man sich denkt nach dem Motto, wann geht's denn los? Und wenn es losgeht, dann erfahrt ihr es unter anderem natürlich hier. An dieser Stelle ein kurzer Werbehinweis. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe echt keine Lust, mich jedes Jahr aufs Neue durch irgendwelche Strom- oder Gastarife zu wühlen. Anbieter vergleichen, kündigen, neu abschließen. Das kostet Zeit, Nerven und am Ende weiß man trotzdem nicht, ob man wirklich das Beste rausgeholt hat. Deswegen habe ich mir RemindMe angeschaut. Das ist ein komplett kostenloser Wechselservice, der das alles für dich übernimmt. Einmal Sparpotenzial checken, 2 Minuten Zeit investieren und ab dann kümmert sich RemindMe jedes Jahr automatisch darum, dass du in einem besseren Tarif landest. Ich habe es ausprobiert. Bei mir kam ein Sparpotenzial von knapp 300 Euro im Jahr raus. Und ich musste dafür im Prinzip nichts tun. Kein Papierkram, keine Telefonate. Einfach ein Angebot bekommen, annehmen, fertig. Was ich besonders gut finde, RemindMe schickt dir ein konkretes, seriöses Angebot. Nicht 10 Tarife zur Auswahl, kein Billigkram mit Haken im Kleingedruckten, sondern ein Vertrag mit Preisgarantie von einem Anbieter, dem man vertrauen kann. Wenn du also deine Fixkosten ohne Aufwand senken willst und das langfristig, schau dir RemindMe mal an. Link zum kostenlosen Sparcheck findest du in den Shownotes. 2 Minuten Zeit, das kann sich richtig lohnen. Und jetzt weiter mit dem Podcast. Ansonsten kann ich natürlich auch mal vom Scalable Account, wo ja Gruppen angelegt sind, was dann eine Gesamtübersicht, die alphabetisch sortiert ist, etwas erschwert, mal schnell in eine Guru-Fokus-Ansicht rübergehen, wo ihr in der rechten Spalte, die ihr als Videozuschauer hier seht, die Unternehmen, die im Scalable Depot bei mir liegen, abgebildet sind. Und wenn euch einzelne Aktien besonders interessieren, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Dann weiß ich, insbesondere dadurch, dass bei bestimmten Aktien dann wieder Daumen nach oben gegeben werden, welche Werte euch besonders interessieren. Also ob nun About You, okay, die wird nicht so interessant sein, AT&T, Alibaba, Allianz, Alphabet, und ich gehe es jetzt nicht weiter durch. Keine Angst, ich lese nicht alle 90 in etwa enthaltenen Aktien einzeln vor. Ich gehe hier mal runter. Es geht eben mit About You, AT&T und Alibaba los. Die Aufzählung in diesem Bereich endet mit Frosta, Hornbach, HSBC Holding. Und geht dann weiter mit Haier Smart Home, Henkel, Hermes und endet in dieser Form dann quasi auf der Seite 2 mit Nasdaq, Nestlé und Netflix, die ja auch gerade Zahlen vorgelegt haben, die ganz überzeugend gewesen zu sein scheinen. Es geht weiter mit New Oriental Education, auch die ist noch im Depot. Da wäre ich euch eigentlich dankbar, wenn ihr euch die nicht unbedingt wünschen würdet. Nike, die für den einen oder anderen von euch sicherlich eine Neuheit sein wird, dass sie überhaupt im Depot ist. Nippon Samso, und dann endet dieser Teil hier mit Walt Disney, mit Thor und mit Tomra, die heute auch nochmal vorkommen. Und dann zum Abschluss geht es noch runter bis zu Zhongan, dieser chinesische Versicherer, an den ihr euch vielleicht erinnert. Und aus irgendwelchen Gründen endet die Aufzählung mit 3M, die bei meiner alphabetischen Darstellung eigentlich ganz oben kommen würden. Aber so ist es eben manchmal. Das sind die Unternehmen, die dort drin liegen. Den Podcast-Zuhörern würde ich hier nahelegen, wenn sie sich was wünschen wollen, bitte auf die YouTube-Folge zu gehen, sich da nochmal umzutun und dann eben im Kommentarbereich zu schauen, ist die Aktie, die du dir speziell wünschst. Und deswegen ist es eben immer wichtig, eine Aktie im Kommentarbereich einzeln zu nennen, weil wenn da 4 Aktien stehen und da ist ein Daumen nach oben, dann ist es eben einfach eine Überforderung und dann ist keine Differenzierung möglich, weil möglicherweise interessiert euch eben vor allen Dingen eine Aktie von diesen 4 und eine Vervierfachung ist da eher kontraproduktiv. Also seid so gut, schreibt eine Aktie in die Kommentare und sorgt dann dafür, dass da entsprechende Daumen sind. Bei der Auswahl für diese Sendung war es dann ja aufgrund der Tagesereignisse einfach so, dass ich gesagt habe, okay, eine Novo Nordisk muss ich sowieso machen, aber dann kann ich ja auch mal gucken, was sind eigentlich die Werte, die in dem letzten Monat am besten und am schlechtesten abgeschnitten haben. Und jetzt geht's eben genau damit los, dass ich zunächst mal einen Blick auf die 3 schlechtesten Unternehmen im Depot richte, bevor ich dann zu den 3 besten komme. Wichtig ist dabei, dass diese hier rausgesuchten Unternehmen nur die sind, die nicht zu diesem Immobilienblock, den mein Depot ja auch noch enthält, gehören. Diesen Block, ich weiß, nehme ich mir schon länger vor, muss ich auch euch gegenüber mal wieder updaten. Ich habe vorhin mal nachgeschaut, der ist jetzt mittlerweile einigermaßen sauber im Plus, aber bei der Übertragung damals und den Transaktionen ist ja auch das eine oder andere naja, ein bisschen liegen geblieben und von daher muss ich diesen Teil erstmal noch glatt ziehen. Dieses Glattziehen wird euch natürlich transparent dann dargestellt, aber hier sind eben nur die Aktien drin, die ich im Rahmen von normalen Transaktionen oder eben im Zuge von dem Aufbau meiner Tabakposition beispielsweise erläutert habe. Und eine Aktie davon wird heute auch Thema sein, denn die Philip Morris International hat in den letzten Wochen einfach mal ein ganzes Stück nachgegeben. Ich beginne heute aber mit Novo Nordisk, denn seit heute und durch den Kurseinschlag heute ist Novo Nordisk die Flop-Aktie des Monats. Sie liegt 20% auf Monatssicht hinten. Naja, und die 20% stammen eigentlich komplett vom heutigen Tage aus. Im Moment schwankt sie so ein bisschen hin und her, liegt im Moment gerade 19% hinten. Aber hier ist die Situation einfach die, dass heute Nachmittag oder am frühen Mittag bekannt gegeben wurde, dass Novo Nordisk die Umsatz- und Profitaussichten für das Jahr 2025 reduziert. Daraufhin ist die Aktie verhältnismäßig deutlich eingebrochen. Was ist hier passiert? Novo Nordisk senkt zum nicht ersten Mal die Jahresprognose. Das Umsatzwachstum für 2025 wird nur noch bei 8-14% gesehen. Hier unten zu sehen, ne? Also auch so ist es ab heute. Das war die alte Erwartung. Und wenn ich das sage, denke ich natürlich auch an die Podcast-Zuhörer und muss dann eben auch dazu sagen, dass hier 13-21% stehen. Also das Umsatzwachstum ist von 13-21% prognostiziert auf 8-14% zurückgenommen worden. Operating Profit Growth auf EBIT-Basis ist von 16-24% auf 10-16% zurückgenommen worden. Die Aktie hat in der Spitze 30% verloren, so sagen es zumindest Artikel. Wo diese 30% stattgefunden haben, ist mir persönlich nicht so ganz klar, macht aber auch nichts. Also bezogen auf das, was gestern so der Schlusskurs war, wenn wir hier mal gucken, was war gestern eigentlich so los, dann ist es zumindest so, dass in der Spitze naja, schwer verhandelbare knapp 23% als Kursminus mit dabei waren. Und das ist ja auch schon ein relativ heftiger Ausschlag. Was an anderen Märkten dann eventuell noch los war, ist jetzt nicht so kriegsentscheidend. Wichtig ist, was das Handelsblatt hier zusammengefasst hat. Novo Nordisk schockiert mit Gewinnwarnung. Aktie bricht ein. Und da sind eben genau dann die Sachen mit dabei, um die es jetzt geht. Die Marktkapitalisierung dieses ehemals wertvollsten europäischen Unternehmens ist jetzt angekommen bei 210 Milliarden Euro. Das ist deutlich niedriger, als die Aktie früher mal stand. Denn mittlerweile ist es auch so, dass bezogen auf die letzten 20 Jahre der jetzt zu verkraftende Kursrückgang der größte ist, den es in den letzten 20 Jahren jemals gab. Ihr erinnert euch vielleicht beim letzten Mal, als ich die Aktie gekauft hatte nach diesem letztmaligen Einschlag, also vermeintlich letztmaligen Einschlag, da war es so, dass ich an die 63% gesamter Kursrückgang im März 2009 erinnert habe und auch an die 43%, die damals schon übertroffen waren, im November 2016 bis März 2017. Jetzt ist es so, dass ausgehend vom Höchstkurs, den die Aktie erzielt hat, der gesamte Rückgang eben im Bereich von 66% ist. Mal sehen, ob wir das hier auch so nachvollziehen können. So, 64% können wir so nachvollziehen. Ich habe zugegebenermaßen auch den Aktienkurs etwas niedriger noch gehabt, als ich mich auf die Sendung vorbereitet habe. Das sind wahrscheinlich genau diese 1,5%, die jetzt fehlen. Und ihr habt es ja auch im Tagesverlauf vorhin schon in der Darstellung sehen können als Videozuschauer, dass die Aktie eben schon niedriger notiert hat. Was ist hier los? Was ist hier eigentlich passiert? Neben einem 90 Milliarden Dollar, also irgendwie so im Bereich 70 Milliarden Euro Börsenwertvernichtungsanfall. Wir sehen hier seit, wie in der Grafik eben auch zu sehen ist, seit Juni 2024 diesen deutlichen Kursrückgang von um die 65%, also um die zwei Drittel, die Aktie jetzt mittlerweile gefallen ist. Wir haben bei Echtgeld TV immer mal wieder über die über eine zyklische Überbewertung dieses Titels gesprochen. Es war enorm viel positives Signaling drin. Es ging im Grunde genommen von der Erwartungshaltung immer nur nach oben und die Multiple Expansion, über die Christian und ich hier in der Vergangenheit ganz, ganz oft gesprochen haben, die hat sich hier bei der Novo Nordisk richtig vorbildlich im Grunde genommen aufgebaut. Und da muss man jetzt eben sagen, es kann sein, dass man jetzt irgendwann an dem Punkt angekommen ist, wo begleitend von Negativnachrichten sich abkühlende Erwartungshaltung auch ein zyklisches Tief für die Bewertung dieser Aktie erreicht ist. Denn wir müssen ja eins feststellen, man geht davon aus, dass der Umsatz in 2025 um 8-14% zulegt, dass der Gewinn um 10-16% zulegt. Und wir haben hier ein Unternehmen, was trotz einer sich verändernden Geschäfts- und Konkurrenzsituation trotzdem in einem, na, Duopol ist es nicht, zumindest in einem Oligopol tätig ist, wo sie eine sehr, sehr gute Marktstellung haben, wo aber die Medikamente, insbesondere die Abnehmpräparate, im Moment etwas hinter die qualitativ offensichtlich besseren Produkte von Eli Lillys Zepbound zurückgeschrieben sind. Zepbound schneidet im Moment in den USA besser ab als das Produkt von Novo Nordisk, Wegovy. Und in dem Zusammenhang ist es dann eben so, dass auf dem größten Markt für solche Abnehmprodukte da entsprechend Druck reinkommt und sich Wachstum abschwächt. Gleichsam ist es eben trotzdem so, dass dieses Unternehmen ja weiterhin mit im Grunde genommen wirklich guten Zahlen aufwartet. Hier in diesem Bereich, ich gehe jetzt mit euch in die Novo Nordisk Financial Übersicht auf Guru Focus rein, ist es so, dass hier bei den Analysten Erwartungen noch alte Erwartungswerte sind. Wenn wir jetzt von den 39 Milliarden Euro ausgehen, da 10% das Ganze hochschreiben, dann landen wir eben auf keinen Fall bei 44,3, sondern bei 10%, und ich würde es im Moment eher am unteren Erwartungswert sehen. 8-14 ist gesagt, 10% lässt sich im Kopf aber am leichtesten rechnen, dann können wir 4 Milliarden, 3,9 Milliarden oben raufschlagen und landen dann bei 43 Milliarden, also das sind 1,5 Milliarden Euro weniger als bisher in den Erwartungen ist. Und vermutlich muss man auch die Analystenerwartungen für die Folgejahre, wo ein 15-20%iges Wachstum noch unterstellt wird, etwas kappen. Genauso muss man offensichtlich auch die Gewinnerwartungen beim Ergebnis pro Aktie kappen, wo ja gesagt wird, dass man nicht 16-24, sondern eher 10-16 wächst. Nehmen wir da auch nur 10% an, dann wäre das Ergebnis für dieses Jahr prognostisch bei 3,30 Euro bezogen auf die 60 Euro, die hier noch stehen, wäre das ein entsprechend hohes KGV. Aber wir wissen ja, dass die Aktie gar nicht mehr bei diesem Kurs steht, sondern inzwischen bei 47,60 angekommen ist. Und 47,60 bezogen auf einen erwartbaren Gewinn, trotz der schlechten Nachricht erwartbaren und steigenden Gewinn, bedeutet hier ein KGV für dieses Unternehmen von 14,4. Und bei der Gelegenheit und bei einem KGV von 14,4 möchte ich dann schon nochmal ganz deutlich an alte Bewertungsrelationen erinnern und dazu jetzt diese Übersicht. An die Podcast-Zuschauer, heute lohnt sich das Video schon ein bisschen stärker, weil für die Vielzahl der Grafiken, die ich bei diesen Update-Sendungen mache, da ist es in der Tat zu mühsam, auch ein komplettes Slide-Deck zu erstellen. Ihr könnt in der Vergangenheit dann sehen, und ich lese es natürlich für die Podcast-Zuschauer dann eben auch vor, dass der niedrigste Jahresendwert in den letzten 15 Jahren bei 16,8 im Kursgewinnverhältnis lag. Ansonsten waren die Durchschnittswerte immer so um die 20-25. Also da hat sich die Bewertung hauptsächlich abgespielt. Und im Moment ist es eben so, dass bezogen auf die 47,60 aktueller Kurs und die 3,30 Euro erwartbaren erwartbaren Gewinn für 2025 ein Kursgewinnverhältnis von unter 15 da ist. So, und wenn ich so eine Situation habe und dann am Tag einer solchen, ja, man kann auch sagen, Panik, dann so eine Situation vorfinde, die im Moment begleitet wird dadurch, dass der Kurs im Moment leicht anfängt zu steigen, 47,78 ist er jetzt, sage ich jetzt, wann soll ich denn mal nachkaufen, wenn ich vom Unternehmen grundsätzlich überzeugt bin? Und wenn ich im Grunde genommen auch sage, das, was ich hier sehe, ist in meinen Augen eine absolute Übertreibung, dass ein Unternehmen am Tag einer sicherlich nicht positiven Nachricht einen solchen Wertverlust hinnehmen muss, um 20%, wie wir ihn heute sehen, das erscheint mir überzogen. Und deswegen, bevor es jetzt weitergeht, bin ich jetzt hier genau in dieser Entscheidungssituation, wo ich vorhin falsch in dem Sinne, dass ich natürlich diese ganze Sammlung eigentlich bei dem Depot, was bei der Baderbank im Moment noch geführt wird, haben will. Und deswegen, damit mir das nie nochmal passiert, kreuze ich jetzt hier einfach an diesen Schritt bei Baderbank überspringen. Wir fragen Sie erneut beim nächsten Handel über Scalable Capital, das ist ja in Ordnung. Mache ich das jetzt hier fertig und sage dann eben, dass ich meine Position jetzt um die üblichen 1.000 Euro ergänzen will. Und das juckt mir in der Tat ein bisschen in den Fingern, einfach zu sagen, ich nehme noch einen kleinen Schnaps drüber und gebe jetzt 1.200 Euro aus, bereite die Order für, ich sag da auch, für aus. Komm, gib mir die Aktie, eingegangen ist die Order, erteilt ist sie auch und ausgeführt ist sie so gut wie. Und wir haben jetzt nicht nur ein paar Sekunden an Zeit rausgenommen, sondern eher ein paar Minuten, weil ich eigentlich dachte, dass diese Ausführung über GetEx eigentlich relativ schnell gehen müsste. Aber irgendwie scheint der für den Handel der Novo Nordisk Aktie verantwortliche Händler gerade schon beim ersten, zweiten oder auch dritten Weizen zu sein. Denn der Handel wird gerade nicht ausgeführt. Ich gehe aber davon aus, dass ich irgendwann dann doch noch zu dem Kurs ungefähr ausgeführt werde, den ich eben hatte. Und jetzt, wenn ich gerade in den Mods-Modus komme, ist es dann eben auch passiert. Hier sind jetzt 65 Aktien im Bestand. Und jetzt bin ich sehr gespannt. Hier ist es dann auch schon zu sehen. Jetzt bin ich vor allen Dingen neugierig darauf. Der Ausführungspreis ist aber in der Tat dann 47,76 Euro. Also das Warten hat sich dann dahingehend zumindest ein Stück weit gelohnt, dass in diesen 4 Minuten der Kurs auch ein bisschen nach oben gegangen ist. Also ich hatte jetzt schon die leicht angespannte Sorge, dass ich vielleicht dann doch zu 48 ausgeführt werde, was jetzt kein elementarer Beinbruch gewesen wäre. Aber wenn du eine 47,80 Brieforder siehst, dann und du einfach sagst, ich möchte so billig kaufen wie möglich, also billigst, dann erwarte ich zumindest auch, dass die Ausführung dann schnell zu dem Kurs stattfindet. Jetzt hat sie ein bisschen schneller sogar stattgefunden. Also von daher, das erste, zweite oder dritte Weizen hat sich dann auf jeden Fall gelohnt, denn ich habe 4 Cent weniger ausgegeben, als ich eben so erwartet habe und bin jetzt in Novo Nordisk hier noch ein bisschen stärker investiert. Ich würde diese Position noch weiter ausbauen, aber sage jetzt auch dazu, jetzt ist der grundsätzliche Positionsaufbau in Novo Nordisk aus meiner Sicht abgeschlossen. Nochmal ausbauen würde ich dann, wenn es eine positive Nachricht aus meiner Sicht gibt, also wenn beispielsweise jetzt auch signalisiert wird, diese Erwartungshaltungen, die wir jetzt kommuniziert haben am 29. Juli, die halten wir ein. Oder wir haben neue Ergebnisse von irgendwelchen Studien und gehen deswegen davon aus, dass die Zahlen sogar noch ein bisschen besser sein werden. Und noch so ein bisschen das abschließend, was da heute so passiert ist, was nämlich auch für, also da gibt's jetzt in der Tat aber auch ein bisschen widersprüchliche Sachen, aber zumindest stand im Handelsblatt auch drin, dass die Ernennung von Mike Duster zum neuen CEO Anleger enttäuscht habe, weil diese mit einem externen Neuanfang gerechnet hätten. Und eine Sache, die bei Novo Nordisk Teil dieser Mitteilung eben auch war, sind Produktpipeline-Probleme, nämlich dass neue Wirkstoffe bisher in den klinischen Studien enttäuscht haben und die Forschungsabteilungen jetzt ein bisschen stärker gebündelt werden sollen. Also die Gesamtlage ist im Moment eben klar negatives News-Sentiment, aber eine historisch mal wieder sehr günstig bewertete Aktie, wo im Unternehmen davon ausgegangen wird, dass man weiterhin Gewinne steigert. Und bei einem 14er KGV für 25 und einer Gewinn- und Umsatzsteigerung im Bereich von, sagen wir mal, um die 10%, ja, da liegt es ja dann ungefähr, bin ich der Meinung, dass man so einen Titel dann auch mal aufstocken kann. Mit der Gesamtposition bin ich jetzt 8,5% im Minus. Damit kann ich leben. Weiter geht's mit Philip Morris, der zweiten Verliereraktie oder der zweitstärksten Verliereraktie im zurückliegenden Monat. Monat heißt hier zurückgerechnet ab dem letzten Portfolio-Update, was ich am 25.06. aufgezeichnet habe. 14,5% ging es seitdem für Philip Morris International herunter. In der im Video zu sehenden Ein-Monats-Übersicht sind das nur in Anführungsstrichen 9,5%. Aber es liegt hier einfach daran, dass, wie in den Tabaksendungen zuvor auch schon mal zum Ausdruck gebracht, ich persönlich eine Philip Morris im Moment auf dem Level, wo sie damals stand, wo sie auch im Grunde genommen in den letzten 3 Monaten so stand, für tendenziell zu hoch bewertet halte. Die Aktie ist unterwegs auf einem Bewertungsniveau, was sich schon einigermaßen gewaschen hat. Philip Morris notiert im Moment mit einem 2024er KGV von etwa 24 und mit einem für 2025 erwarteten KGV von 21,5. Das ist für Tabakunternehmen im Moment ganz schön ambitioniert. Ihr könnt in der Umsatzzeile zwar Wachstumserwartungen für 25, 26 und 27 sehen, wo es von den 37,9 in 24 auf 41,1, 44,5 und 47,5 in 27 nach oben geht. Aber dieses Wachstum muss dann auch erstmal gezeigt werden. Und die letzten Quartalszahlen haben zumindest mal so ein bisschen auch signalisiert, dass man bei den Erwartungen für das Wachstum jetzt auch an einem Punkt angekommen war, muss man sagen. Ja, wo das Ende der Bewertungsfahnenstange und vielleicht auch der Erwartungshaltung erreicht war und man ausgehend von dem, was jetzt noch in den Schätzungen steht, vielleicht auch wieder ein paar Abschläge genommen werden müssen. Der Quartalsumsatz, der Ende Juli bekannt gegeben wurde, der lag unter der Prognose und auch die Auslieferung von diesen Zünds, also den Tabakersatzprodukten, die lag unter den Erwartungen. Insgesamt war das Wachstum bei Zyn zwar 41% auf 191 Millionen einzelne Dosen, aber der Analystenkonsens, und darum geht's ja dann eben auch, der hat eben 204 in die Erwartungshaltung geschrieben und da blieb man eben einfach drunter. Ja, 7% weniger Wachstum oder 7% weniger als die Wachstumserwartung war, ist eben schon mal ein Pfund. Und auch wenn der Anteil rauchfreier Produkte auf 41% jetzt angekommen ist und der Zielwert bei 67%, also etwas mehr als 2/3 bis 2030 braucht, ist es eben so, dass man natürlich auch noch auf das alte Geschäft angewiesen ist. Und wenn man sich das alles zusammenhängend anschaut, dann muss man eben sagen, dass die Aktie historisch am oberen Bereich der Bewertungsbandbreite angekommen ist und auch vor dem, was ich persönlich bereit wäre, für dieses Unternehmen zu bezahlen. Und wie üblich schaue ich ganz gerne in die Kurs-Gewinn-Verhältnis-Zeile, wo ich eben sehen kann, dass zwischen 2010 und 2024 das Kurs-Gewinn-Verhältnis in der Regel und oder zumindest lange Zeit unter 20 war. In bestimmten Ausnahmesituationen 2016, 2017 auf 20 und 22 gestiegen ist. Oder eben im Moment gerade bei der TTM-Betrachtung bei 22,6 ist oder eben bezogen auf 2024, bisschen stärker schon zurückgerechnet, bei 24 und auch für das aktuelle Jahr eben nur bei 21,5 landet. Und da sage ich, das ist mir effektiv immer noch ein Stück zu teuer. Ich würde Philip Morris International deswegen im Moment definitiv nicht kaufen, weil wir trotz allem über ein Geschäft reden, was die Gesundheit schädigt. Das kann man auch bei den Tabakersatzprodukten so sagen. Es gibt im Moment in dem Studienbereich unterschiedliche Auswertungen, ob es nun schlimmer ist oder nicht ganz so schlimm wie Tabak und also wie Rauchen an sich. Aber der abhängig machende Faktor soll, auch da gibt es dann Studien zu, eher stärker sein als bei Zigaretten, was für das grundsätzliche Absatzthema zwar gut ist, aber man muss eben immer berücksichtigen, wo sind wir hier unterwegs. Ich investiere in solche Aktien, weil ich hier sage, da entscheidet der Mensch. Also, weil auch sich Rauchen abzugewöhnen, und da ich es vor über 20 Jahren selber gemacht habe, kann ich auch sagen, das schafft man, wenn man will, ist es hier eben so, dass mir persönlich beim führenden Unternehmen von Tabakersatzprodukten ein KGV von 15 als maximaler Wert für einen Einkauf ratsam erscheint. Ich selber, müsste ich nochmal nachgucken, zu welchen Bewertungen ich eigentlich eingestiegen bin, aber bin der Meinung, dass ich damals auch in den Bewertungstief 20 und 19 und 20 eingestiegen bin, als die Aktie ebenso im Bereich 16 und 15, 21 habe ich ja das dritte Mal nachgekauft, also im Bereich so 16 notiert hat, da sind die wesentlichen Positionen aufgebaut worden. Auf einem Niveau von über 20 würde ich auf keinen Fall dazu kaufen. Und bezogen auf die 7,50 Dollar, die für dieses Jahr in etwa erwartet werden, würde es bedeuten, ein 15er KGV würde 112,50 Dollar rechtfertigen. Und wenn wir das mit einem aktuellen Eurokurs dann auch noch versehen, dann würde man eben ein Limit, naja, maximal bei 100 Euro, aber eigentlich eher so bei 98, 97 Euro einrichten. Und im Moment ist der Kurs bei seinen 139 eben einfach deutlich drüber. Also trotz des Kursrückganges in den vergangenen Wochen, mir wäre der Kurs hier immer noch zu hoch. Er ist aber auf der anderen Seite auch nicht so hoch, dass man dieses Thema, eine Aktie kann auch in seine Bewertung hineinlaufen, ausschließen kann. Dann liegt die Aktie eben ein, zwei Jahre so rum, zahlt ihre mittlerweile, auch das ein Punkt, der erwähnenswert ist, ihre relativ gering gewordene Dividendenrendite hier aus, nur noch 3,3%. Auch hier würde ich eher eine 5 erwarten, aber werde ja bei anderen Tabakaktien entsprechend behandelt. Hier mal zur schnellen Ansicht der Gesamtüberblick auf die Aktien, die im Echtgeld-TV-Depot in der Tabakgruppe enthalten sind. Also neben Philip Morris International, das Depot-Schwergewicht British American Tobacco, Imperial Brands ist die zweithöchst gewichtete Aktie. Dann kommt Japan Tobacco und Schlusslicht bei der Gewichtung ist im Moment Altria. Aber das kann sich ja auch jederzeit wieder ändern. Und wenn man im Gesamtkontext mal guckt, wie hat sich das Ganze eigentlich seit Kauf dargestellt, dann ist es eben so, dass die Gesamtposition immer noch 35,5% vorne ist und die einzelnen Aktien eben zwischen 12% und 64%. Und die erfolgreichste ist eben in dieser Fünfergruppe, in diesem Quintett, die Philip Morris International. Aber wenn Imperial Brands oder vielleicht auch British American Tobacco da irgendwann dran vorbeizieht, wäre es dann auch nicht schlimm. Wir werden es erleben. Update dazu folgt. Dritte und letzte Aktie im Rückblick auf die Titel, die sich schlecht entwickelt haben im zurückliegenden Monat Juli, ist die Tomra Systems, ein Wert, der irgendwann mal ins Depot gewandert ist, als wir eine unserer Ten-Bagger-Sendungen gemacht haben. Und diese Aktie hatte sich zwischenzeitlich sehr, sehr gut entwickelt. Also seitdem, wir hatten die Aktie bei 12,44 gekauft irgendwann mal. Das müsste so im 2019er Bereich gewesen sein. Und hat sich dann auf bis zu 32 Euro nach oben entwickelt. Das war dann im Grunde genommen so nach knappen 2 Jahren nach der ersten Sendung schon mal eine sehr, sehr gute Wegstrecke für die Tomra. Aber wir haben bei der Aktie im Grunde genommen auch immer auf die sehr, sehr und im Grunde genommen auch abstrus hohe Bewertung hingewiesen, was sich dann irgendwann eben auch manifestiert hat. Normalerweise wäre ich aus dieser Aktie wirklich auch raus gewesen. Aber wir haben irgendwann, Christian und ich, gesagt, als wir diese Tenberger-Sendung gemacht haben, die Positionen bleiben da einfach liegen. Da wird nichts von verkauft. Ja, und was soll ich sagen? Jetzt habe ich den Salat. Denn da sind so einige Werte dabei, wo man eben auch sagen muss, ja, das war vielleicht vom Versuchsaufbau nicht die ganz optimale Herangehensweise. Wobei man aber trotzdem auch sagen muss, diese Gruppe von Tenberger-Kandidaten liegt zumindest mal 13% im Plus. Aber gemessen daran, dass wir eigentlich Verzehnfacher da haben wollten, ist die Quote der wirklich starken Performances im Moment eben oder der Anteil der Titel, die eine starke Performance gezeigt haben, einfach zu gering. Ja, also bei BioNTech würde ich die Flinte noch gar nicht ins Korn werfen, dass das nicht doch noch irgendwann passieren kann auf Basis derer Technologien. Auch bei einer Paycom erscheint mir das grundsätzlich möglich. Spotify ist im Moment wahrscheinlich eher am oberen Ende der Bewertung mal wieder angekommen. The Trade Desk hat sich ja gerade ganz gut berappelt. Viva hat dann irgendwann vielleicht auch wieder Chancen. Aber ja, da sind eben auch so ein paar Aktien dabei, wo ich ganz gerne auf die Bremsentaste gedrückt hätte. Und wenn euch da von Titel interessiert, für die gilt es natürlich genauso. Schreibt die Namen bitte einzeln in den Kommentarbereich. Und wenn da entsprechende Daumen da sind, dann kann man immer noch mal eine Zwischendurchsendung damit machen. Ich habe ja auch im laufenden Monat wieder den einen oder anderen Kandidaten als Gast hier mit dazu. Und die eine oder andere Position lässt sich sicherlich auch mit einem Stefan Waldhauser ganz gut besprechen oder mit einem Jonathan Neuschler. Mal sehen, welche Titel da von euch gewählt werden und mit wem ich die dann bespreche, wenn ich sie nicht alleine bespreche. Also schreibt's gerne in die Kommentare. Und bei Tomra will ich weiter gar nicht drauf eingehen, weil da ist im Grunde genommen die Situation weiterhin die, dass aus meiner Sicht die Aktie auf einem, also bei dem Wachstum, was da in irgendeiner Form da ist und was auch verlässlich kommt, ich persönlich der Meinung bin, dass die Aktie sehr, sehr ordentlich bewertet ist. Und ja, ich glaube, ich habe das schon mal gesagt, ich hätte sie normalerweise eigentlich zu früheren Zeitpunkten verkauft, wenn wir nicht diese Vereinbarung hier getroffen hätten oder wenn wir nicht gesagt hätten, wir halten die einfach mal durch. So, nachdem die Sendung jetzt schon eine ganze Weile läuft, wird es jetzt mal Zeit, auf die Gewinnerseite zu gehen, denn das Depot hat ja einigermaßen ordentlich an Wert zugelegt, immerhin 4%, über 10.000 Euro und irgendwas muss ja dann auch gewonnen haben. Und eine Aktie, und der Name Stefan Waldhauser ist ja gerade schon gefallen, der kommt im August, nach bisherigen Vereinbarungsstand auf jeden Fall. Für die Aktie hat Stefan ja damals gesorgt, als er im, lasst mich nachgucken, ich meine, es war der Oktober 24, die Aktie hier vorgestellt hat und das Gesamtkonzept mich persönlich dann in der Tat in der Sendung überzeugt hat, weswegen ich damals keine 1.000 Euro, sondern gleich 2.000 Euro investiert habe. Also, wer das Ganze nochmal nachschauen will, kann das in der Sendung aus dem Oktober tun. Die ist Ende Oktober live gegangen, um den 23. herum. Und nur nochmal das ist schon so ein bisschen skurril, was da gerade läuft. Nochmal so ein bisschen herleiten. Also zunächst mal muss man bei Warner Brothers sagen, also so mein klassisches Beuteschema sind die jetzt nicht unbedingt. Ja, also wenn man sich hier mal anschaut, das Unternehmen steht im Moment bei $13,20. Ich mit meinem KGV komme ja auch nicht gerade wirklich weiter. Aber Stefan hat damals eine Geschichte um dieses und für dieses Unternehmen aufgebaut, wo ich dann gesagt habe, okay, sowas kann ja auch mal drehen. Bevor wir jetzt zu dem Drehen kommen, aber nochmal ein bisschen so die Gesamtdarstellung. Denn ihr seht hier ganz kurz jetzt den Monatschart, wo eben die 18% Kursplus zu erkennen sind. Es waren seit dem 25.06. übrigens Stand heute, beziehungsweise Stand 29.07. irgendwie so gegen 16 Uhr habe ich die Statistik gezogen. 26,3% Kursanstieg, also schon ganz ordentlich. Aber es ist auch wichtig, sich das Ganze nochmal im Gesamtkontext anzuschauen. Und zwar im einigermaßen traurigen Gesamtkontext. Denn seitdem diese Aktie über eine Aufspaltung in mein Depot kam, hat sie etwa 50% an Wert verloren. Warner Brothers Discovery entstand im April 2022 durch einen Zusammenschluss von Warner Media und Discovery. Warner Media gehörte vorher zu AT&T und da hat man dann eben Marken wie HBO, Warner Brothers Studios und auch CNN. Discovery hat Kabelnetze mit dazu gepackt und da gibt's jetzt eben Streaming und Studios und Global Linear Networks, worunter CNN und die Discovery-Kanäle zählen. Und diese Fusion hatte eigentlich das Ziel, sowohl eine Konsolidierung eigener Inhalte und gleichzeitig eben die Stärkung oder für eine Stärkung im globalen Medien- und Streaming-Markt zu ermöglichen. Ja, was soll man sagen? Jetzt über 3 Jahre später und man könnte ja zu der Erkenntnis kommen oder man kommt zu der Erkenntnis, das hat wohl nicht so richtig so funktioniert. Auch wenn es im Moment so bei den Programmatiken jetzt ganz gut aussieht, also wenn ein paar Sachen in die richtige Richtung laufen. Superman läuft beispielsweise gerade, hatte im Juli ein ganz, ganz tolles Startwochenende mit über 100 Millionen US-Dollar in den USA und knapp nochmal 100 Millionen US-Dollar international. Also einfach mit dem Start über 200 Millionen US-Dollar eingespielt. Und das wurde dann von Analystenseite partiell zumindest als Trendwende erkannt. Wobei mir da so ein bisschen stark außen vor bleibt, wer so einen Hotshot dann abliefert wie Superman, der kann auch mal wieder irgendeinen Flop abliefern. Das erfolgt in so einer Mediendatenbank ja auch gelegentlich. Und von daher ist mir die Fokussierung auf Superman ein bisschen dürftig. Und insgesamt sieht es eben auch so aus, dass dieses zusammengefasste Unternehmen jetzt kein zusammengefasstes Unternehmen bleibt, sondern sich eben das hat schon eine gewisse Komik, sich in der Tat nochmal aufspalten wird. Also diese 324,191 Aktien, die ich im Moment habe und wo ich mit der Gesamtposition jetzt eben auch 63% vorne liege, dieses Unternehmen wird 2026 in zwei eigenständige Unternehmen aufgespalten. Also dieses fusionierte Ding geht wieder auseinander und ihr werdet es erraten, aufgespalten wird's in Warner Brothers und da sind dann die Studios und die Streaming-Palette drin und in Discovery Global, also lineares TV und globale Netzwerke. Man fühlt sich so ein bisschen wie rin in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln. Warner Brothers wird also Marken wie HBO, Warner Brothers Motion Picture, DC Studios behalten und Discovery wird dann eben CNN, TNT Sports und Discovery Plus haben. Mittlerweile sind auch die Personen, die Unternehmen dann führen werden, benannt worden. Sie heißen David Zaslav, der wird CEO von Warner Brothers. Und Gunnar Wiedenfels übernimmt die Leitung von Discovery Global. Und diese jetzt erneut stattfindende Trennung, die sorgt vermutlich insbesondere in Anwaltskanzleien für wirklich donnernden Applaus und ist natürlich ein total schönes Mandat. Erst bringt man etwas zusammen aus unterschiedlichen Einheiten, dann friemelt man es 3 Jahre später wieder auseinander. Ich bin total gespannt, was Stefan dann in der Sendung dazu erzählen hat. Die Warner Brothers Discovery Aktie, die braucht ihr euch, solange sie noch so heißt, also auf keinen Fall zu wünschen, denn im August werde ich die dann mit Stefan Waldhauser nochmal besprechen, um hier auch so ein bisschen nachzuvollziehen, was wir jetzt machen können, weil bei 63% Kursplus kann man im Zweifelsfall auch mal sagen, weil ich persönlich der Meinung bin, also das gehört jetzt nicht unbedingt zu einer strategischen Position, die ich unbedingt haben muss. Die kann man dann im Zweifelsfall auch mal realisieren und sich vielleicht dann wieder anderen Unternehmen zuwenden. Denn ich habe ja auch an verschiedenen anderen Stellen schon mal nachgekauft und so ein bisschen Portfolio- und Depotkonsolidierung schadet ja auch nicht. Aus der Kategorie hätte, hätte, Fahrradkette kommt jetzt die dritte Behandlung von The Trade Desk in diesem Jahr. Begonnen hat das ganze Jahr zum Quartal 1 beim Magnificent 7 Update mit Pip Klöckner, wo ich die Aktie mal ins Gespräch gebracht habe, mich selber aber nicht durchringen konnte, dazu noch verhältnismäßig günstigen Kursen die Position wieder aufzustocken. Und dann hatte sie schon vor einem Monat einigermaßen deutlich zugelegt. Also wenn wir uns hier mal den 6-Monats-Vergleich anschauen, dann kann man eben ausgehend von dem April-Tief, wo wir diese Sendung eben aufgezeichnet haben, Pip und ich, sehen, dass sie seitdem um 73% zugelegt hat, passenderweise auf 73 Euro. Wenn man dann aber wieder auf die Einmonatsansicht zurückgeht, dann sieht man auch hier 23,7% Performance Warns bezogen auf den 25.06., der als Ausgangspunkt ja für die Kernstatistik dient, sind es sogar 27%. Und da ist auch so ein Kurssprung von irgendwie um die 65 auf irgendwie 75 Euro in der Grafik zu sehen. Und da wird wohl irgendwas passiert sein. Und dieses, was da passiert ist, ist eine ganz einfache Geschichte. Eine Indexaufnahme wurde bekannt gegeben. The Trade Desk bereichert seit dem 19. Juli den S&P 500 und ist vor dem Hintergrund dann eben nochmal ja mit einem ordentlichen Kursaufschlag versehen worden. Auf dem Niveau, wo dieser Kursausschlag dann gelandet ist, da notieren wir jetzt auch wieder, die Aktie hat jetzt gestern ein bisschen was an Wert verloren und notiert jetzt bei einem Kursgewinnverhältnis für das Jahr 2025, also erwarteter Gewinn für das Jahr 2025 von 50. Das ist natürlich normalerweise ein sehr, sehr ordentlicher Schluck aus der Bewertungspulle. Aber wenn man dann wiederum auf die Wachstumserwartungen von 15 und auch 20% für die nächsten Jahre schaut und da auch berücksichtigt, dass die Gewinnschätzungen jetzt eher in den letzten zwei Quartalen nach unten angepasst wurden und der Optimismus noch nicht wieder wirklich doll in den Titel zurückgekehrt ist, bin ich im Moment mit dieser Bewertung eigentlich sehr, sehr einverstanden und gehe auch davon aus, dass im Bereich der Profitabilität noch das eine oder andere möglich ist. Denn dieses Unternehmen betreibt ja eine quasi Selbstbedienungsplattform, die es Werbetreibenden oder auch Agenturen, aber vor allen Dingen Werbetreibenden auch selber dabei hilft, programmatisch Werbeinventar einzukaufen. Und zwar auf verschiedensten Kanälen, im Displaybereich, im Videobereich, im Audiobereich, im Social-Media-Bereich. All das kann man mit Trade Desk als Art One-Stop-Shop vernünftig nutzen. Und diese One-Stop-Shop-Funktion, die hat natürlich einiges an Optimierungsmöglichkeiten. Also erstmal ist es für The Trade Desk nicht weiter schlimm, ob man nun mit Werbetreibenden oder mit Agenturen zusammenarbeitet. Das nächste ist, dass KI auch seinen Einzug bei Trade Desk immer weiter haben wird. Und vor dem Hintergrund gehe ich davon aus, dass man die Marge, die Nettomarge, die man im Moment hat, durchaus auf die bereits erreichten 30%, es waren präzise 29% im Jahr 2020, erhöhen kann. Und wenn man sowas dann sieht und wenn man dann eben auch sieht, dass die Anzahl der Kontaktpunkte tendenziell sinken wird, weil die Anzahl der Mitarbeitenden sinkt und damit die Kontenvielfalt, die man in Unternehmen haben will, tendenziell sinkt, kann man hier eben sagen, Umsatzverdopplung ist bezogen auf die nächsten 3-4 Jahre durchaus möglich, aber auch eine Margenverdopplung. Und dann reden wir eben relativ schnell davon, dass die Gewinne, die, sagen wir mal, fürs Jahr 26 bei $2 erwartet werden, in 29 oder 30 aus meiner Sicht relativ gut auch bei $6 liegen können. Naja, und bei $6 wird das Unternehmen dann wohl deutlich anders notieren als bei $85, wo die Aktie im Moment steht, sondern dann eher bei einem 25er KGV. Und 25 mal 6 sind 60, 120, 30 dazu, also bei 150. Von daher fühle ich mich mit dem Investment weiterhin wohl und gehe auch davon aus, dass es, dass zu den 320% eben durchaus nochmal eine Verdopplung mit dazukommen kann. Und wenn diese Aktie auf 150 US-Dollar geht und der Dollar dann bei etwa 1,20 stehen würde, dann wären wir hier zumindest schon mal bei einer Versiebenfachung dieses Titels. Also von daher bei The Trade Desk erscheint es mir zumindest noch möglich, dass hier eine Verzehnfachung wirklich auch stattfindet. Und damit komme ich zur letzten Aktie des heutigen Depot-Updates bei Echtgeld TV und bin bei einem Titel angekommen, den ich hier, glaube ich, gar nicht so besonders intensiv behandelt habe, den ich mir aber bei einem anderen Podcast, den ich regelmäßig seit 2 Jahren mache, nämlich dem Aktien fürs Leben Podcast mit Kapital, in der Tat gekauft habe. Im Rahmen dieser inzwischen 7-teiligen Nacherzählung von Unternehmenshistorien haben wir als 6. Teil im März 2025 die Unternehmung, zunächst mal Nike, besprochen, dazu die Geschichte erzählt und waren dann eben in der Situation, dass ich für mich am Ende der Aufzeichnung festgestellt habe, dass eigentlich ein ganz guter Punkt sein müsste, diese Aktie zu kaufen. Das war, als ich die Aktie gekauft habe, der 24.3. Und wenn man sich das jetzt mal retrospektiv anschaut, dann muss man sagen, da hatte ich eine Sache wohl, also eine Rechnung wohl ohne Donald Trump gemacht, denn dann kam ja irgendwann noch diese Ankündigung, dass man überall Zölle nehmen will und insbesondere ein Land Vietnam als besonders gefährdet und auch stigmatisiert dastand, aber vor allen Dingen mit starken Zöllen versehen dastand. Und Vietnam ist eben ein Produktionsort von Nike, der besonders stark genutzt wird und eingesetzt wird. Und von daher war diese Position erstmal 20% im Minus. Dann ging es aber auch relativ schnell wieder in die andere Richtung, sodass mittlerweile ein Gesamtkursplus von so 8,5% zustande gekommen ist. Insbesondere aber seit der letzten Update-Sendung am 25.06., wo die Aktie noch so bei 52 Dollar stand, gab es nochmal eine richtig kräftige Entwicklung um etwa 29-30%, was dazu führt, dass diese Position eben ins Plus gedreht ist, womit ich in der Tat so schnell und so deutlich dann nicht gerechnet hätte. Aber es war eben so, dass die Ergebnisse, die Nike Ende Juni vorgelegt hat, die haben ein etwas merkwürdiges Geschäftsjahresende, was im Mai endet und sozusagen dann dieses Q4, über das Nike berichtet, von März bis Mai ging. Und in diesem Q4 musste Nike zwar einen Umsatzrückgang von 12% auf 11,1 Milliarden US-Dollar verkraften, aber das war trotzdem deutlich besser, als die Analysten bei Umsatz und Gewinn erwartet hatten. Und mittlerweile ist es eben so, dass der Elliot Hill, der neue CEO, mit seinem Turnaround-Plan, wo es um Lagerbereinigung, Innovationsoffensive, bessere Vermarktung geht, zwar kurzfristig die Margen belastet, aber wo man eben langfristig zumindest optimistischer wird, dass das Ganze dann wieder positive Früchte trägt und Nike zu alter Stärke dann irgendwann auch mal zurückkommt. Denn man muss ja schon sagen, was man im kurzfristigen Bereich eben nicht so ohne weiteres sieht, die Aktie notiert immer noch einigermaßen kräftig, nämlich um die 50% oder sogar um die 55%. Unter ihrem im Dezember, 21 erreichten Allzeithoch. Also von daher hat die Aktie jetzt in der Spitze 2/3 an Wert verloren und fängt jetzt eben an, sich zu berappeln für das erste Quartal. Also das erste Quartal ist dann von Juni, also ist dann Juni, Juli, August eines Jahres erwartet Nike weiterhin nochmal einen moderaten Umsatzrückgang im mittleren einstelligen Prozentbereich. Aber bisher waren es eben dann der höhere einstellige Prozentbereich. Und das sind eben diese Nuancen, wie wir es in der Sendung ja auch schon bei einer Novo Nordisk hatten, wo dann leichte Veränderungen nach oben oder nach unten, wo sich verändernde Erwartungen dann auch sehr, sehr stark im Kurs niederschlagen können. Und das scheint jetzt stattzufinden. Und vor dem Hintergrund, ja, bin ich da über den Einstieg ganz froh. Auch wenn ich mir sage, irgendwo hätte eigentlich die Zeit sein müssen, das zumindest mal hier kurz zu besprechen. Aber ein bisschen Schwund ist eben immer. Beim Blick auf die aktuellen Schätzungen ist es so, dass für 2028, also wieder für den Mai 2028, 3 Dollar Gewinn pro Aktie erwartet werden. Bezogen auf die 78 US-Dollar ist das jetzt schon wieder so eine Maßeinheit, wo ich sage, ich bin nicht der Meinung, dass man die Aktie auf dem Kursniveau noch kaufen muss oder gar sollte. Und sage hier eben eher, ach, da wird uns in den nächsten Wochen und Monaten sicherlich noch das eine oder andere über den Weg laufen. Oder im Zuge von irgendwelchen absinkenden Erwartungshaltungen, sei es nun gesamtkonjunkturell in den USA, sei es für Sportartikelmarken, sei es für Nike, wird sich der Kurs möglicherweise nochmal senken. Also kaufen würde ich die jetzt nicht mehr, aber werde sie im Moment eben weiterhin behalten, weil sie aus meiner Sicht noch nicht eine bestimmte Bewertungsbandbreite verlassen hat. Und naja, also man muss dann eben auch mal ein bisschen dem Unternehmen dann Geduld entgegenbringen, um dann hoffentlich irgendwann auch die Früchte der Geduld zu ernten. Das war die Nike-Aktie, das war der Performance-Spitzenreiter im Monat Juli, zumindest Stand 29. Nachmittag. Ich will noch ganz kurz auf die SAP eingehen. Da war es ja so, kleiner Reminder an die Sendung im letzten Monat, dass ich SAP verkauft habe, etwas mehr als die Hälfte zumindest, und für die Restposition von 4 Aktien eine Stop-Win-Order eingegeben habe, wo der Stop-auslösende Kurs eben bei 240 liegt. Dieser Kurs wurde im letzten Monat nicht erreicht, wurde knapp verfehlt, ich glaube, im Tief waren es so 242, wo die Aktie dann notiert hat. Ich weiß gar nicht, ob wir das in der Wochendarstellung zumindest mal sehen. Na, hier waren es dann eben im Tief irgendwie so 243. Also knapp dran, aber damit ist die Aktie weiterhin im Bestand. Vielleicht berappelt sie sich wieder, steigt weiter. Also bei SAP gibt's keine Veränderung. Und man sieht hier im Übrigen eine Sache sehr gut, die ist mir vorhin bei der Vorbereitung aufgefallen, dass man, wenn man sich den Chart hier mal genauer anguckt, dass da die Tiefskurse der letzten 4 Tage bei 243,40, bei 243 glatt, bei 242,95 und bei 242,90 liegen. Also, wenn man es jetzt ganz auf die Spitze treibt, zwar leicht weiter fallende Tiefstkurse auf einer Tagesbasis, aber irgendwie scheint da etwas zu sein im Bereich von um 243, wo irgendeine Hand im Moment noch bereit ist, Stücke aufzunehmen, zu kaufen und dafür zu sorgen, dass die Aktie nicht weiter fällt. Das sieht man in der Form, dass es da 4 Tage hintereinander gibt, wo eine relativ klare Grenze gezogen wird und wo am 23.07. der Tiefskurs eben auch bei 244,5 war. Das sieht man in der Abfolge eben einigermaßen selten, dass ein Kurs da so eine klare Stopp-Position hat. Also von daher fühle ich mich mit diesen 240 auch sehr wohl, weil ich glaube schon, dass wenn die 240 nach unten durchbrochen werden, dass es dann auch noch weiter nach unten geht. An der Bewertungseinschätzung hat sich seit dem letzten Monat nicht wirklich was geändert. Und von daher kann man da gerne nochmal im letzten Monat nachgucken, brauche ich jetzt nicht wiederholen. Und eine Aktie, die ist mir heute noch so über den Weg gelaufen, am Ende der Vorbereitung. PayPal, kann ich damit auch schon mal ankündigen, wird auch eine Wunschaktie an Stefan Waldhauser sein, dass wir uns den Titel nochmal vornehmen. Denn da gab es Quartalzahlen und irgendwie, ja, jetzt bin ich dann doch noch mal ein bisschen interessierter daran, denn jetzt ist die Aktie wieder dahin zurückgekommen, wo ich schon mal bedauert hatte, sie nicht gekauft zu haben. als sie dann zwischenzeitlich auf über 80 gestiegen war, auf knapp 90, sind wir jetzt wieder ein Drittel darunter. Die Tiefskurse in den letzten 12 Monaten waren so um die 53, 55 Euro. Also auch da würde ich sagen, das ist ein Titel, den man sich auf Basis der vorgelegten Zahlen dann mal angucken soll. Und von daher freut euch im August auf die Sendung mit Stefan Waldhauser, wie aber auch mit den anderen Gästen. Matthias Schmidt wird wieder da sein und einen Gast, den ich jetzt noch gar nicht namentlich ankündige, den sich aber viele von euch gewünscht haben, wird auch wiederkommen. Und ja, natürlich, bei Christian muss ich mal sehen, der ist nämlich im August jetzt auch urlaubstechnisch ein bisschen unterwegs. Also von daher müssen wir mal gucken, ob wir im August was hinkriegen. Aber ansonsten starten wir ein bisschen stärker im September wieder durch. Das soll es für den Juli-Rückblick gewesen sein. Ihr seht das Ganze am ersten Tag im August. Für den August wünsche ich euch, wenn Urlaub ansteht, eine tolle Erholungszeit, wo ihr ja gerne auch viel Echtgeld hören könnt. Gerne auch kommentiert, welche Titel ihr euch wünscht. Nochmal als Erinnerung, am Anfang bin ich durch die gesamte Tabelle von enthaltenen Unternehmen durchgegangen. Freue mich da auf Einzelaktienwünsche, damit Leute, die die Kommentare lesen, ihre Daumen verteilen können. Und wir dann zu einem Ergebnis kommen, wo wir Aktien für euch nochmal raussuchen, die euch speziell interessieren. Und ansonsten wünsche ich euch natürlich auch für den August. Bleibt gesund. Alles andere wird sich finden. Insbesondere dann, wenn ihr investiert bleibt. Und wenn ihr das nächste Mal wieder bei Echtgeld mit dabei seid, gerade auch im Urlaub, freue ich mich und wünsche euch, wenn es ein Urlaub ist, gute Erholung. Und wenn es kein Urlaub ist, dann viel Spaß beim Arbeiten. Das war's für heute. Tschüss aus Berlin.